Eingebettet sehen wir diese ersten Schritte in eine größere, längerfristige Kampagne gegen rechts in Mannheim und möglichst in der gesamten Rhein-Neckar-Region. Die Idee zu diesem Vorgehen entstand vor über einem Jahr. Bei der Ansprache zum Lechleider-Gedenken wurden zwei wichtige Punkte benannt, was es konkret heißt, aus der Geschichte der Lechleider-Gruppe zu lernen. Erstens, wir müssen auf Nazis und ihre Umtriebe nicht nur reagieren, sondern aktiv gegen Nazis und ihre Ideologie vorgehen. Und das erfordert viele unterschiedliche Aktionsformen und Ideen. Zweitens, wir müssen über die Parteigrenzen hinweg immer wieder daran arbeiten, das Gemeinsame gegen die faschistische Ideologie, deren Politik und deren Vertreter herauszustellen. Wir wollen heute Nachmittag eine Resolution oder Plattform verabschieden, die dies zum Ausdruck bringen soll. Die Referate und Arbeitsgruppen heute sollen uns die nötigen Ideen, Anregungen und Vernetzungen geben, um in vielfältigen Aktionsformen und an vielen Punkten aktiv zu werden. Dass dieses Zusammenraufen, wie wir das gerne nennen, über die verschiedenen Konzepte gegen rechts nicht einfach ist, wissen wohl die meisten von uns hier. Als konsequente Antifaschistinnen und Antifaschisten rempeln wir des Öfteren mit der etablierten Politik und Gesellschaft zusammen. Die Auseinandersetzung um die Asylpolitik und ihre Auswirkungen in Mannheim oder Ludwigshafen zeigen das beispielhaft immer wieder. Wir wollen und können uns nicht immer durch die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner selbst beschränken. Durch ein solidarisches Verhalten untereinander und die gegenseitige Unterstützung der jeweiligen antifaschistischen Arbeit sollte es uns gelingen, den größtmöglichen gemeinsamen Nenner antifaschistischer Arbeit zu finden. Wir arbeiten hier in Mannheim schon über 8 Jahre immer wieder daran. Und wir können auf eine gute Erfahrung zurückgreifen, an denen wir ansetzen. Sonst wäre dieser Kongress aus der Idee zur Wirklichkeit innerhalb eines Jahres nicht möglich gewesen. Auch der heutige Plattformentwurf bekräftigt den bisherigen Konsens, der vor gut 2 Jahren gefunden wurde, als wir unsere Gegendemonstrationen zu den Holocaustleugnern um Zündel und Co. organisierten. Ich erwähnte, dass wir innerhalb eines Jahres diesen Kongress von der Idee zur Wirklichkeit organisiert haben. Das ist tatsächlich eine kurze Zeit, wenn ihr bedenkt, dass das alles nicht von professionellen Konferenzmanagern geplant wurde, sondern im Wesentlichen in der Freizeit vieler engagierter Antifaschistinnen und Antifaschisten erarbeitet wurde. Auch das kann natürlich nur klappen, wenn wir, die hier in Mannheim, auf ein Vertrauensfundament aufbauen können und viele Leute und Gruppen das ihnen Mögliche tun, um zum Gelingen beizutragen. Wie viele Organisationen zu dieser Kampagne und dem Kongress bisher aufgerufen haben, seht ihr in etwa auf dem Flyer, der den Stand von Anfang Dezember darstellt. Stellvertretend möchten wir uns beim DGB bedanken, der so eine Art Schirmherrschaft für unser Projekt übernommen hat. Die Zahl der bisherigen Unterstützerorganisationen sehen wir als einen guten Anfang. Es dürfen und können aber noch deutlich mehr werden. Wir werden auch weiterhin in dieser Kampagne tätig sein und wir haben uns ziemlich viel vorgenommen.
Unsere Forderung ist ja auch immer, dass gewählte Politiker ihre Verantwortung ernst nehmen und dass sie an dem gemessen werden, was sie machen. Ihr macht das, ihr seid da, wo ihr hingehört, im Vorfeld einer solch wichtigen Frage, wie sich unser Gemeinderat künftig auch zusammensetzen wird. Und ganz wichtig auch der Aufruf, den wir vorbereitet haben. Das ist Aufruf, gleichzeitig Plattform, wie wir das bei unserem ersten Treffen besprochen haben, auf der dieses Aktionsbündnis dann auch gestellt werden soll. Guckt es euch an, ist das, was wir bereits diskutiert haben und fußt auf eine Entscheidung von vor 2 Jahren. Also es ist nichts Neues, es ist aktualisiert.
Okay, ich sage erstmal ein bisschen was zur Geschichte von ProKöln und deren Themen. Also ProKöln hat sich 1996 gegründet Er ist ein Ableger der rechtsextremen Deutschen Liga für Volk und Heimat. Also viele Leute aus der Deutschen Liga für Volk und Heimat haben sich neu organisiert in ProKöln. ProKöln hat dann im Laufe der Jahre Funktionäre aus verschiedenen rechtsextremen Parteien und Vereinigungen bei sich aufgenommen. Das heißt von der NPD, von den REPs, von den Jungnationalen und eben auch von der DLVH. Es gab aber auch immer wieder Überläufer aus der CDU. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Ex-CDU-Stadtrat, der zu ProKöln übergetreten ist. ProKöln nennt sich selbst rechtspopulistisch und sie sehen sich als eine nonkonforme, politisch unkorrekte Kraft von rechts. Also sie sagen das ganz deutlich, wir stehen rechts, geben sich aber gleichzeitig ein bürgerliches Auftreten. Also man darf die nicht so verstehen als offene Nazis oder so, sondern sie geben sich sehr bürgerlich, sehr konservativ und versuchen auch, offene Zusammenarbeit mit Kameradschaften oder NPD zu vermeiden, auch wenn es da immer wieder auch Zusammenarbeiten gab, die ihnen dann aber eher unangenehm sind. ProKöln greift kontroverse Themen auf, also Themen, die in der Kölner Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wurden. Das ist zum Beispiel der Islam, Kriminalität. Also ProKöln hat zum Beispiel eine sehr übel rassistische und antiziganistische Kampagne gegen Klaukids gemacht. Drogen, also die Problematik von Junkies in Köln. Und sie sehen sich als die wahre Kraft der Kölner Bürger und greifen den Kölner Klüngel an und wie sie das nennen, die kommunalpolitische Klasse. Dabei vertreten sie offen rassistische Positionen, aber eben in ein bürgerliches Auftreten eingebettet. Mittlerweile hat ProKöln auch Ableger in anderen Städten, also die sind teilweise direkt organisatorisch vernetzt, teilweise auch nicht. Es gibt ProNRW, also der Landesverband quasi, und irgendwo gibt es noch das Projekt ProDeutschland, was aber noch nicht so richtig ins Rollen kommt und was erstmal zurückgestellt wurde, weil ProKöln das organisatorisch gerade nicht hinkriegt. Also auch ProNRW ist durchweg von Leuten von ProKöln gestellt. Also das bezieht sich alles noch ziemlich stark auf Köln. So, dann komme ich zur Moscheebaudebatte, um die es ja dann auch bei dem Anti-Islam-Kongress ganz konkret ging. Die DİTİB, also die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, wollte eine repräsentative Moschee bauen. Die DİTİB ist direkt der türkischen Regierung unterstellt, also kriegt auch von da Weisungen und wahrscheinlich als eine konservative, aber nicht islamistische Religionsvereinigung anzusehen. Diese Moschee soll Platz für 2000 Menschen bieten. In Köln gibt es bis jetzt nur Hinterhofmoscheen, also es gibt keine repräsentative Moschee in Köln. 10% der Kölner sind Muslime, also und da wurde halt immer argumentiert, man braucht jetzt auch mal eine größere repräsentative Moschee. Darüber gab es, wie ja auch hier in Mannheim zum Beispiel, eine kontroverse Debatte, auf die ProKöln dann eben aufgesprungen ist. Und ProKöln hat in dieser Debatte als einzige Partei eine uneingeschränkte Gegenposition vertreten. Also es gab auch aus anderen Parteien kritische Stimmen und teilweise auch sehr kritische Stimmen, aber ProKöln hat als einzige Partei gesagt, wir sind da komplett dagegen und positionieren sich damit auch sehr stark im Kommunalwahlkampf. Es gab aber auch, und ich finde, das ist auch wichtig zu sagen, aus intellektuellen Kreisen und aus, auch aus linken Kreisen Kritik an dieser Moschee. Also zum Beispiel Ralf Giordano hat immer wieder sehr dezidierte Kritik daran geäußert. Es gab zum Beispiel die kritische Islamkonferenz vom Zentralrat der Ex-Muslime. Und es gab auch aus linken bis linksradikalen Kreisen Kritik an so einem Moscheebau. Auf genaueres will ich jetzt hier nicht eingehen, weil das den Rahmen total sprengen würde. ProKöln hat dann durch einen Ableger, nämlich eine Anwohnerinitiative, auch ein Bürgerbegehren gegen diesen Moscheebau initiiert. Die große Sache gegen diesen Moscheebau war dann aber der Anti-Islam-Kongress, der über Monate als eine europaweite Großveranstaltung angekündigt wurde. Mitveranstalter, also die direkt auch an der Veranstaltung organisatorisch beteiligt waren, waren die FPÖ und der Flamsbelang, also FPÖ aus Österreich, Flamsbelang aus Belgien. Und ProKöln hat von Anfang an sehr prominente Redner angekündigt, also zum Beispiel aus Frankreich Jean-Marie Le Pen, aus Österreich HC Strache, aus Italien Mario Borghesi von der Lega Nord, der auch wegen dem Anzünden von Zelten von Obdachlosen vorbestraft ist, und aus England den Holocaust-Leugner Nick Griffith. ProKöln hat in der Anfangsphase von 1000 Teilnehmern gesprochen, die sie erwarten. Später wurden es dann 1500 Teilnehmer, die sie angekündigt haben. Und das Ganze war am Anfang tatsächlich als ein Kongress geplant. Also die wollten am Anfang ein Zelt aufbauen und da richtig, so ähnlich wie hier wahrscheinlich, einen inhaltlichen Kongress abhalten. Später wurde klar, dass sie das so nicht machen können, und es hat immer mehr, also auch in der Vorbereitung, den Charakter einer Kundgebung angenommen. Das Ganze diente zum einen natürlich der Auseinandersetzung mit dem Islam, aber auch der stärkeren Vernetzung innerhalb der rechtspopulistischen Parteien in Europa. Es waren Vertreter von rechtspopulistischen Parteien aus ganz Europa eingeladen, und es stand auch immer so im Raum eine rechtspopulistische Partei für den fürs Europaparlament zu gründen oder da erste Strukturen zu schaffen. ProKöln hat für diesen Kongress massiv mobilisiert. Also sie haben in einem Schlag allein 300.000 Postwurfsendungen in Köln und Umgebung verteilt. Tatsächlich hat das aber auch alles nicht so gut geklappt. Nachdem die Gegenmobilisierung immer stärker wurde, haben ein Großteil der prominenten Redner abgesagt oder haben gesagt, sie waren nie eingeladen. Oder sie wurden auch ausgeladen, weil ProKöln dann gemerkt hat, dass man sich mit den Leuten vielleicht dann doch nicht so gut schmücken kann. Und insofern hat sich das dann doch sehr stark auf den Kreis aus FPÖ, Vlaamsbelang und ProKöln beschränkt.
Die Islam, tatsächlich haben die das genannt, sicherlich auch eine Menge, weil das, ich auch das Gefühl habe, dass das ein Thema ist, was so in der Rechten durchaus Potenzial hat, für die nächsten Monate und Jahre zu einem großen Thema zu werden oder das zu bleiben. Aber nur das jetzt eher so zur Einordnung und jetzt so ein bisschen im Hauptteil euch zu erzählen, was hat es letztes Jahr in Köln für Proteste gegeben und wie waren die organisiert? Und dazu irgendwie, wir hatten das auch vorne mal so aufgeschrieben, gab es in Köln verschiedene Bündnisse, die sich gebildet haben im Laufe des Jahres und die ich euch jetzt im Einzelnen kurz vorstellen will, um dann auch darauf einzugehen, wie das irgendwie so zusammengespielt hat und wie die sich zueinander verhalten haben, weil das vielleicht auch ganz interessant ist. Das große Bündnis, was es in Köln gab, das nannte sich dann, also erst Bündnis gegen ProKöln, aber im Prinzip tat das dann unter diesem Namen hingesetzt auf, war ein Bündnis, was ungefähr ein halbes Jahr vor diesem ProKöln-Kongress entstanden ist, als direkte Reaktion darauf, und initiiert war schon von antifaschistischen Gruppen, also von einer Antifa-Gruppe aus Köln, AKU nennen die sich, antifaschistische Koordination Köln und Umgebung, relativ bald aber sich darauf ausgerichtet hat, ein möglichst breites Bündnis von antifaschistischen und sonstigen politischen Gruppen gegen diesen Kongress zustande zu bringen. Dieses Bündnis, ich habe das mal den Aufruf und auch diese Unterstützerliste, die es am Ende gab, die ist am Ende irgendwie 10 Seiten lang geworden, und es haben ziemlich viele Gruppen, Parteien diesen Aufruf dann unterstützt, allerdings doch in einem, naja, es war schon ein klar linker Rahmen, das heißt, das weitestgehendste war vielleicht irgendwie der grüne Landesverband NRW, alles was darüber hinausging, hat dann auch diesen Aufruf nicht unterstützt. Und eine Menge Einzelpersonen und auch sonstige gesellschaftliche Gruppen aus Köln, also zum Beispiel das Ensemble der Stunksitzungen, einer relativ prominenten alternativen Karnevalssitzung, die es seit längerem in Köln gibt, oder zum Beispiel auch der Dachverband der aktiven Fanclubs des 1. FC Köln. Das heißt, es war schon ein relativ breites Bündnis, aber doch ein deutlich linkes Bündnis, was sich da zusammengefunden hat. Und auch eine Menge Einzelpersonen, die da diesen Aufruf dann unterstützt haben. Dieses Bündnis, vielleicht würde ich kurz erst was sagen dazu, wie sich das inhaltlich positioniert hat, um dann was zur Organisation zu sagen. Was ausdrücklich in diesem Bündnis nicht stattgefunden hat, war eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen wie Rechtspopulismus oder auch Islam. Das heißt, dieser Aufruf, der von diesem Bündnis verfasst wurde, ist weitestgehend inhaltsfrei, also argumentativ, und beschränkt sich darauf, natürlich irgendwie, aber es ist sehr, sehr kurz gehalten und beschränkt sich auf die wesentliche Gemeinsamkeit zu sagen, wir wollen diesen ProKöln-Kongress verhindern. Und das ist auch das, das war auch eine sehr bewusste Entscheidung, sich darauf zu einigen, inhaltliche Diskussionen nicht zuzulassen, um es halt zu ermöglichen, dass möglichst viele Gruppen und Personen diesen Aufruf unterstützen können. Was damit verbunden war, mit diesem Verhindern, war von Anfang an einen klaren Bezug auf das Aktionskonzept Massenblockade. Das heißt, auch unter dem Stichwort ziviler Ungehorsam, das bewusste Überschreiten von juristischen, also legalen Grenzen, zu sagen, wir wollen diesen Kongress physisch verhindern. Das heißt, wir werden Massenblockaden organisieren, die dazu führen sollen, dass dieser Kongress, lange bevor klar war, in welcher Form der stattfindet, nicht stattfinden kann. Und das war praktisch der Konsens in diesem Bündnis. Und die weitere Organisation hat sich halt auch hauptsächlich auf die Organisation, die Mobilisierung für diese Blockaden bezogen. Was es darüber hinaus noch gab, ist noch eine ganz breite bürgerliche Mobilisierung gegen diesen Kongress. Allerdings eher so ein bisschen als Reaktion darauf, dass irgendwie schon in so einem linken Rahmen eine Mobilisierung stattgefunden hat. Das heißt, am Anfang war das in Köln, ist es eher so ein Konsens gewesen in der politischen Klasse, sage ich mal, um das Wort von gerade aufzugreifen, dass das Thema nicht besonders groß werden zu lassen, und das wurde eher so ein bisschen runtergehalten. In Köln sind da auch die Medien dann immer ganz gut mit dabei, irgendwie solche Strategien mit zu unterstützen, was halt irgendwann nicht mehr möglich war. Es wurde klar, dass das Ganze wird zum Thema, es lässt sich nicht mehr verhindern. Und daraufhin haben dann halt auch der Kölner DGB, der irgendwie sehr geprägt ist von seinem Vorsitzenden und deswegen vielleicht also ohne, nicht so sinnvoll ist, da Parallelen zu ziehen zu anderen Städten. Das hat halt eigentlich ganz gut geklappt, und ich denke, das ist auch so ein bemerkenswerter Punkt, dass zwar die Leute in diesen verschiedenen Bündnissen sich der Unterschiedlichkeiten durchaus bewusst waren und auch sicherlich nicht immer einer Meinung, dass aber diese Auseinandersetzung zumindest nicht öffentlich stattgefunden hat über die Strategie, intern sicherlich schon, und dass halt auch sich gegenseitig unterstützt wurde. Dass also zum Beispiel also der Antifa-AK, der maßgeblich dieses Antifa-Bündnis initiiert hat, war auch Unterstützer dieses Blockadeaufrufes, hat auch an sich, nach den Kräften, die noch übrig blieben, auch in diesem Bündnis engagiert und die auch teilweise wurde halt auch Organisationen gemeinsam betrieben, also zum Beispiel was sowas wie Infotelefon oder solche Sachen angeht. Das ist auch durchaus was gemeinsam gestemmt wurde. Das heißt, es war trotz des Bewusstseins der Unterschiedlichkeit eine Bereitschaft da, gemeinsam eben diese Proteste anzugehen. Noch kurz vielleicht auch was zu diesem DGB-Bündnis, das Verhältnis oder die Beziehung, die da war. Es gab einen Versuch, ein gemeinsames Bündnis zu machen, was halt auch noch weiter geht. Also die Bereitschaft von Seiten dieses Hingesetzbündnisses war durchaus da, auch zu sagen, wenn ihr das mit unterstützt, dass wir diese Blockaden machen, dann können auch alle das unterstützen. Da fehlte dann die Bereitschaft, was ich gerade schon sagte, auch von Seiten des DGB und der Parteien, sich offen zu diesen Blockaden zu bekennen und auch so ein bisschen die Führung in so ein Bündnis abzugeben. Also gerade der Kölner DGB-Vorsitzende war halt einfach nicht bereit, nicht der erste Mann zu sein in diesem Bündnis. Trotzdem hat es auch da Zusammenarbeit gegeben. Also es wurde sich vorher getroffen intern, es wurden Absprachen getroffen, wo finden welche Demonstrationen statt. Es gab einen Redner dieses Bündnisses gegen ProKöln, dieses Hingesetzbündnisses bei dieser DGB-Kundgebung. Noch ganz kurz vielleicht darüber hinaus, was auch eine ganz große Rolle gespielt hat. Es gab in Köln noch wahnsinnig viel mehr Mobilisierung gegen diesen Kongress in ganz verschiedenen Kreisen. Es gab ein ganz großes Bündnis von Kulturschaffenden, von Bands, von Kneipen in Köln, die eine ganz große Kampagne mit einer Aktionswoche gemacht haben, die irgendwie zigtausende Bierdeckel gedruckt haben mit dem Slogan "Kein Kölsch für Nazis". Die auch dann eng mit diesen Protestbündnissen zusammengearbeitet haben. Aber gerade das irgendwie auch viele prominente Kulturschaffende in Köln, auch das hat einfach eine große Rolle dafür gespielt, dass es einfach dieses Thema Pro-Köln-Kongress über längere Zeit, über mehrere Wochen, einfach bestimmendes Thema in der Kölner Öffentlichkeit war. Und dass es halt eben nicht nur so die üblichen Politgruppen waren, die da irgendwie so ihre Sachen gemacht haben, sondern dass wirklich auch aus verschiedensten Bereichen die Leute sich Gedanken dazu gemacht haben, wie können wir irgendwie Protest, Mobilisierung dazu organisieren. Auch dieses Convergence Center, was wir dann organisiert haben, hat, denke ich, da auch einen großen Beitrag geleistet. Also Leute, die auch vorher nicht irgendwie großartig organisiert waren in irgendwie festen Gruppen, haben sich zusammengetan und haben Strukturen organisiert und haben miteinander zusammengearbeitet. Ja, das Fahrzeug habe ich jetzt immer schon eingebaut. Also im Prinzip, das war das, wo ich ein bisschen drauf hinaus wollte. Es gab unterschiedliche Konzepte, und aber ein Bewusstsein dafür und trotzdem ein gemeinsames Ziel, das eben nicht aus den Augen verloren wurde. Und es ist gelungen, durch diese Mobilisierung über viele Monate tatsächlich im Vorfeld dieses Thema zu einem Thema zu machen, das halt wohl keiner, auch weder davor noch danach, so tun konnte, als hätte er nicht mitbekommen, was da passiert. Und ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass halt auch wirklich die Mobilisierung dann so erfolgreich verlaufen konnte.
So, ganz kurz jetzt auch noch ein Resümee. Also ich meine, letztendlich kann man natürlich sagen, der Pro-Köln-Kongress wurde faktisch verhindert. Also die 50 Leute, die es auf den Heumarkt geschafft haben, waren sicher nicht das, was sich Pro-Köln vorgestellt hat. Es haben prominente Redner abgesagt, was auch auf jeden Fall der guten Gegenmobilisierung zuzuschreiben ist. Und für diese verschiedenen Bündnisse, die Fall ein Erfolg. Also die Antifa, das Antifa-Bündnis konnte sich inhaltlich positionieren und hat es auch geschafft, eine bundesweite Diskussion anzuregen, die sehr kontrovers geführt wurde, aber die auch letztendlich meiner Meinung nach zumindest in den linksradikalen Kreisen sehr produktiv war. Die ist leider nicht weiter bis in die bürgerliche Mitte geschwappt. Hingesetzt hat natürlich geschafft, den Kongress zu blockieren. Und wahrscheinlich war das auch für das bürgerliche Bündnis vom DGB ein Erfolg, weil der Kongress hat nicht stattgefunden und die haben da ein nettes Fest in der Innenstadt gefeiert mit Musik. Für uns als Linke in Köln war dieses Wochenende auf jeden Fall ein Erfolg. Es haben sich Strukturen aufgebaut. Es gab eine unheimlich gute Vernetzung, von der wir auch jetzt noch profitieren und von der wir auch weiterhin profitieren werden. Und ich glaube, in Köln hätte vorher auch niemand geglaubt, dass wir sowas schaffen. Da hat sich einfach einiges bewegt und das war ganz schön wichtig für uns. Ja, zu allerletzt möchte ich darauf hinweisen, ProKöln hat angekündigt, am 9. Mai einen zweiten Anti-Islam-Kongress zu machen. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, dann nach Köln zu kommen.
Jeder Traum, an dem ich mich verschwende, jeder Kampf, da ich mich nicht geschont, jeder Sonnenstrahl, der mich geblendet, alles hat am Ende sich gelohnt. Jedes Feuer, das mein Herz gefangen, jede Sorge, die mein Herz beschlich, war's oft schwer, so ist ja doch gegangen. Narben blieben, doch es lohnte sich. Unser Leben ist nicht leicht zu tragen, nur wer fest sein Herz in Händen hält, hat die Kraft zum Leben Ja zu sagen. Und die Kraft zum Kampf für eine neue Welt. Jeder Tag ist in mein Herz geschlossen, der auch mich zu diesem Dienst beschied. Was ich singe, sing ich den Genossen, ihre Träume gehen durch mein Lied. Was ich singe, sing ich euch, Genossen. Eure Träume gehen durch mein Lied.
wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Vortrag. Schule und Gewalt und Rassismus. Das ist ein Schüler-Lehrer-Team des Karl-Bosch-Gymnasiums in Ludwigshafen. Da sage ich nur Abraham-Pokal. Schule 2009. Herausforderungen gesellschaftlicher Natur, Globalisierung, die Schere zwischen Arm und Reich wächst immer weiter. Ein Gymnasium Innenstadt, Ludwigshafen, 1200 Schülerinnen und Schüler, davon über 30% Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft ist ein ganz großes Problem. Das Zusammenleben kann nur erlernt werden, wenn es bereits in den Kitas, in den Schulen und sonstigen Institutionen tagtäglich gelebt wird. Einer der berühmtesten Söhne von Ludwigshafen, Ernst Bloch, hat im Oktober 1970 in seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Ludwigshafen sinngemäß gesagt: Es gibt die Kategorie des Noch-Nichts, die eng mit dem Möglichen verbunden ist. Und unsere Überlegungen als Schüler und als Lehrer und als Eltern am Karl-Bosch-Gymnasium war dann auch im Jahr 2005 einen Anlass zu haben, den bekamen wir auch leider durch einen traurigen Vorfall, den ein Oberstufenschüler erleben musste, zu überlegen, wie können wir in der Schule als Lehrer, als Schüler, als Eltern, sowohl schulintern als auch unter Mitwirkung von außerschulischen Einzelpersonen und Institutionen vorleben, was die Zukunft ausmachen sollte, nämlich gegen jegliche Form von Gewalt, Intoleranz, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit etwas zu tun.
Gut, dann möchte ich noch ein paar Worte zum Abraham-Pokal verlieren. Und zwar ist es eine Auszeichnung für Engagement im Bereich gegen Gewalt, Rassismus und Diskriminierung, zugleich aber ein Auftrag auch für die Durchführung weiterer schulischer und außerschulischer Projekte, die diesem Dialog zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen dienen. Also ein Symbol gewissermaßen für die Selbstverpflichtung, sich ein Jahr lang intensiver mit dieser Problematik auseinanderzusetzen. Gestiftet wird diese Trophäe von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und er wird jährlich an eine Schule diesseits und jenseits des Rheins verliehen. Bei der Übergabefeier im März 2007 in der Synagoge in Mannheim hat für die Mannheimer Seite das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium den Pokal an das Elisabeth-Gymnasium weitergegeben. Für die Ludwigshafener Seite hat das Karl-Bosch-Gymnasium die Trophäe von der berufsbildenden Schule Wirtschaft 1 erhalten. Gestaltet wurde die Veranstaltung unter anderem mit Musik des ehemaligen Musikleistungskurses. Es gab szenische Collagen aus selbstgeschriebenen Texten und Bildern der evangelischen Religionskurse und der Theater AG von Frau Amler und Herr Wog. Es gab vom Bach-Gymnasium eine 50 Meter lange Schriftrolle mit selbstgemalten Bildern biblischer Geschichte um Abraham. Ja, und in der Folgezeit haben dann eben auch an unserer Schule am Karl-Bosch-Gymnasium einige Projekte zum Thema Redet Wahrheit stattgefunden.
Cual se niega el derecho a viajar, a descubrir, a buscar la felicidad. Mis pobres a escriben en la mirada occidental. En cada frontera me apuntan armas. Sufren esposas, me tratan mal. Fatal, fatal. Vuelve la pesadilla del pasado. Para ellos todo es fácil, todo es posible. Y para mí todo es horrible. Vuelve la pesadilla del pasado. Dime por qué me denegaron la petición de asilo. Por eso acuso, denuncio, no asistencia, persona en peligro.
Cuidado, cuando sueñas demasiado.
El golpe de la realidad puede ser muy duro.
Cuidado, cuando sueñas demasiado.
El golpe de la realidad puede ser muy duro. gritaron, hermano, anoto mi sueño y del joven africano. Quería ver la geografía del mundo, desde el Ibar, desde el cielo, dentro del gran pájaro de hierro. Quería encontrar hombres y mujeres de horizontes distintos, aprender sus lenguajes, la historia de sus pueblos, descubrir con mis ojos si son verdades o mentiras, los cuentos de los viajeros, vivir la diáspora de mi pueblo, ver donde sus manos han dejado huellas en las partes de la civilización. Cuidado cuando sueñas demasiado, el golpe de la realidad puede ser muy duro. Cuidado, mano, cuando sueñas demasiado, el golpe de la realidad puede ser muy duro. Cuidado, cuando sueñas demasiado, el golpe de la realidad puede ser muy duro. Cuidado, cuando sueñas demasiado, el golpe de la realidad puede ser muy duro. Corazones giran y carinados por la frialdad de los tiempos, en los trenes, en las calles, los ojos hablan y dicen, este sobra, víctima de los celos, trabajo como dos, pero no me dan ni el salario de uno, no importa, estando aquí hoy, otro lado del mundo, quizá mañana no existirá, no estamos en casa, en ningún sitio, todos somos inmigrantes aquí abajo. Tira, no está donde naciste, sino donde morirás. Tu país de verdad lo descubrirás cuando te pondrás a un metro bajo tierra con una única compañera, tu soledad envuelta en una sábana de arena donde nadie te seguirá.
Palabras sobran ante la evidencia de la dura ruda vida. Emigrante en tu piel, emigrante en la calle, quien pone las puertas y guarda las llaves, se impone cerrojos sin rendijas, donde miles de árboles cortados impiden ver una salida. Habla el alma sin grilletes, con una bala de tinta, sin haber sembrado rosal, tendrá rosa con espinas, de sectores de la tierra de oráculo fe y ruina.
Cuando sueñas demasiado, el golpe de la realidad puede ser muy duro. Cuidado, hermano, cuando sueñas demasiado, el golpe de la realidad puede ser muy duro. Cuidado, cuando sueñas demasiado, el golpe de la realidad puede ser muy duro. Cuidado, hermano, cuando sueñas demasiado, el golpe de la realidad puede ser muy duro.
Ja, ich möchte noch was zu der Stolpersteinverlegung sagen. Und zwar am 22.11.2007 gab es die erste Verlegeaktion. Ludwigshafen setzt Stolpersteine vor dem Karl-Wosch-Gymnasium. Stolpersteine, das sind kleine Gedenktafeln in Form von Messingplatten, in die eben Namen und Lebensdaten von Juden, Sinti und Roma und Homosexuellen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, eingraviert sind. Und die dann eben in den Boden eingelassen werden. Da können Sie sich nachher ein paar Fotos anschauen. Ich habe auch gerade gesehen, draußen vor der Halle ist auch ein Stolperstein ausgestellt. Können Sie sich auch mal anschauen. Ja, die werden gestaltet vom Kölner Künstler Gunter Demnig, der bereits in circa 300 Orten, vor allem eben in Deutschland, diese Stolpersteine verlegt hat. Die Stolpersteine vor dem Karl-Bosch-Gymnasium wurden für einen ehemaligen jüdischen Lehrer und einen ehemaligen jüdischen Schüler verlegt. Bei der Recherchearbeit haben wir in einer Stolperstein AG gearbeitet und bei der Eröffnungsveranstaltung, wie gesagt, am 22.11.2007 unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse, haben wir nicht nur die Recherchearbeit vorgestellt anhand dieser detaillierten Biografien. Es gab eben auch Darstellungen, zum Beispiel zum Thema Stein von einem Elfer Geschichte Grundkurs unter der Frau Weber-Schipke. Symbolisch für den Abtransport ins Konzentrationslager wurden auch Koffer mit den entsprechenden Namen vorgetragen. Die Juden durften nur einen Koffer mitnehmen. Es gab außerdem wiederum szenische Darstellungen der evangelischen Religionskurse von Frau Amler und der Theater AG von Herr Wog. Und musikalisch wurde die Veranstaltung umrahmt durch Lieder wie Mut der Verzweiflung und ein Klezmer-Ensemble.